Ja, ihr Lieben, Pfingsten ist heute. Und bei solchen Hochfeiertagen kommt man eigentlich nicht dran vorbei, über das Thema zu reden, Heiliger Geist. Und das war bisher wahrhaftig nicht so mein theologisches Hobby. Und für viele Theologen offensichtlich auch nicht. So über den zweiten Glaubensartikel, Jesus Christus, sind ganze Bibliotheken geschrieben worden. Über den dritten Artikel ist das literarische Angebot relativ schmal geblieben. Überschaubar. Wobei ja in den letzten Jahren wahrhaftig einiges dazugekommen ist. Verwunderlich ist das ja nicht. Der Heilige Geist in seiner Art, der entzieht sich gerne irgendeiner dogmatischen Festlegung. So einfach ist der nicht zu haben. Karl Barth hat ja mal gemeint, dass das, was über den Heiligen Geist zu sagen wäre, auch von Christus gesagt werden kann. Zum Glück heißt ja dann im Glaubensbekenntnis, ich glaube an den Heiligen Geist und an eine heilige christliche Kirche und sowas. Das ist wieder eine Geschichte, wo ein Packende dran ist. Da kann ich wieder dicke Bücher schreiben. Ja, ich selbst habe mir bisher immer so beim Thema Heiligen Geist so ein bisschen schlanken Fuß gemacht und habe immer gesagt, Jesus genügt. Und habe mich da in guter Gesellschaft beim Altmeister Karl Barth gefühlt. Nun hat der Andreas mich ja mal genötigt, genauer in die Schrift zu gucken. Und es sind ja immerhin drei gewichtige Zeugen, die eine Menge zum Thema im Neuen Testament geschrieben haben. Lukas, Paulus und auch Johannes. Ich bin bei Johannes hängen geblieben. Ich liebe Johannes. Johannes nennt den Heiligen Geist als einziger der Autoren Paraklet. Und Luther hat das übersetzt, den Tröster. Und das führt dazu, dass wir also im Gefolge von Johannes Pfingsten über den Trost nachdenken. Wenn ihr dazu hört, so irgendwie passt das doch gar nicht zusammen. Eher verbinden wir doch den Heiligen Geist mit Kraft. So mit einem pneumatischen Akku, dessen Energie uns selbst zum Leuchten bringt und uns in der Nachfolge so auf die Überholspur packt. Bei Johannes klingt das aber ganz anders. Macht da mal das Licht an. Ja, das ist also unser Thema heute. Und, na, haben wir immer noch nicht an das Ding hier? Doch. Ja, so geht's. So, da haben wir das. Das ist das Wort, das wir für heute uns anschauen werden. Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Das ist also Luther jetzt. Und ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und sie kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird euch in euch sein. Ich will euch nicht als Waisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Es ist noch eine kleine Zeit, dann sieht die Welt mich nicht mehr. Ihr aber seht mich, denn ich lebe und ihr sollt auch leben. An jedem Tage werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Wer meine Gebote hat und hält sie, der ist's, der mich liebt. Wer mich aber liebt, den wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Soweit der Evangelist Johannes zum Thema. Er hat noch mehr zu sagen, aber das kriegen wir heute nicht mehr hin. Unser Thema heute ist also das, nicht Trost, nicht Vertröstung, der Heilige Geist als Tröster. Klingt vielleicht unbekannt oder ungewohnt. Ich versuche mal, da etwas tiefer zu graben. Ich vermute mal, dass der Tröster uns in unserem Alltag näher ist als all die Machterweise des Geistes durch Heilung, durch Prophetie und sonst was. Denn ein Mensch braucht Trost. Der Säugling, der schreiend in seiner Wiege liegt, der Greis, der im Sterben eine liebende Hand umklammert, der zur Welt kommt und der aus dem Leben geht, beide brauchen den Trost. Nicht so Anfang und Ende des Menschen lassen ja erahnen, dass das Trostbrauchen zum Menschsein überhaupt gehört. Und auch das Trostbrauchen zum Christsein, da kommen wir heute noch zu. Marschieren wir das mal in drei Schritten ab, damit es überschaubarer ist. Erste Frage, wer ist der Heilige Geist? Wir stellen diese Frage hier an Johannes und er sagt uns, und ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie sieht ihn nicht und sie kennt ihn nicht. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und er wird mit euch sein. In diesem Wort macht Jesus eine doppelte Unterscheidung, um das Besondere des Heiligen Geistes anzusagen. Zunächst unterscheidet er mal den Heiligen Geist von seiner eigenen Person. Er selbst tritt sozusagen zum Heiligen Geist als Vorläufer auf und verhält sich zum Kommen des Geistes, eben wie Johannes der Täufer zu seinem eigenen Kommen. Der Heilige Geist ist nach Johannes ein anderer Tröster, den Gott senden wird, auf Jesu Bitte hin. Wie er, der Sohn vom Vater, kam, so wird auch jener andere, der Heilige Geist, vom Vater kommen. Und wenn Jesus von sich selber sagt, ich bin die Wahrheit, dann nennt er jeden anderen den Geist der Wahrheit. Und später sagt er einmal, er wird euch in alle Wahrheit leiten. Anscheinend konnte Jesus in seinen Erdentagen den Jüngern nicht alles sagen. Das ging zu schnell, wäre vielleicht zu schwer gewesen für sie. Darum verweist er auf das Kommen des Geistes, der das Werk Jesu Christi weiterführt als der andere Tröster. Er wird das noch Ungesagte sagen und das noch Ungetane tun. Wie Johannes der Täufer dem Herrn Jesus den Weg bereitet, so bereitet Jesus dem Heiligen Geist den Weg. Er kündigt ihn an. Und der Heilige Geist ist Jesu Abschiedsgeschenk an seine Jünger. Und der Garant für seine Wiederkunft. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Jesus geht also und schickt an seiner Stelle den Geist, soweit Johannes. Und gibt übrigens keine einzige Stelle sonst im Neuen Testament, die vom Heiligen Geist redet und von irgendwas im Himmel beschreibt. Der Heilige Geist gehört hierhin. Er lebt auf der Erde. Er ist hier. Johannes will hier ausdrücken, und was auch schon die alttestamentlichen Propheten erfahren haben, nicht? Im Geist kommt wirklich Gott zum Menschen. Trost, nicht Vertröstung heißt das Thema. Da wollen wir mal genauer hinschauen. Am Unterschied zwischen Trost und Vertröstung können wir gleichzeitig die Person und das Werk vom Heiligen Geist sehr schön verdeutlichen. Stellen wir uns mal vor, wir hätten von Jesus nur die eine Nachricht. Er ist gestorben für uns, er ist auferstanden für uns, aufgefahren gen Himmel, bis er wiederkommt. Wenn wir von Jesus nur die Nachricht hätten, dann wäre das eine Vertröstung. Er war da, er wird wiederkommen, wunderbar. So eine Vertröstung ist schon viel und nicht unbedingt zu verachten. Sie wäre nicht einfach nichts. Und doch wären wir auf diese Weise arm dran. Und viele Christen sind arm dran. Wir wären hier unten nämlich ohne Christus, könnten zwar vom vergangenen Trost reden und an den zukünftigen Trost glauben, aber jetzt und hier, wo es nötig ist, hätten wir keinen Tröster, sondern nur eine Vertröstung auf Christus hin. Indem der Heilige Geist verwandelt er die Vertröstung in Trost. Indem der Heilige Geist kommt, verwandelt er die Tröstung in Trost. Vom Vater her, vom Sohn her ist jetzt etwas da, eine Kraft, eine Macht, eine Bewegung, die uns in seine Bewegtheit hineinnimmt, die tröstet. Wo der Heilige Geist wirkt, bleibt die Botschaft von Jesus Christus eben keine Vertröstung mehr. Das Evangelium wird real. Frohe Botschaft, die uns sagt, was jetzt und hier los ist. Und dass wir alle hineingezogen werden ins Sterben und Auferstehen Jesu Christi. Dass unser Leben verborgen ist in dem Erhöhten und dass der Erhöhte in uns lebt. So macht der Heilige Geist aus Vertrösteten Getröstete. Und damit nimmt er uns hinein, zieht uns hinein in die neue Welt. In die neue Welt Gottes, öffnet uns die Augen für diese Welt. Er schenkt uns neue Augen für Gott, den Vater, neue Augen für den Sohn, neue Augen auch für diese Erde, seine gute Schöpfung. Neue Augen auch für uns, für die Gemeinde, die seine neue Schöpfung ist. Der Tröster lässt uns Menschen nicht da, wo wir sind, in der Nachbarschaft des Todes. Er schenkt uns eine neue Nachbarschaft des Lebens beim Auferstandenen. Spannende Frage. Wem wird der Heilige Geist gegeben? Ich war mal in meinen jungen Jahren so zu Gast in so einer Pfingsttruppe. Die haben immer behauptet, erst musst du dich bekehren und dann kriegst du die Pfingsttaufe. Also die Taufe des Heiligen Geistes, die sich dann dazu äußert, dass du in Zungen beten kannst. Ich habe nie das Bedürfnis gehabt, in Zungen zu beten. Aber diese Frage ist viel tiefgreifender als die erste. Und sie antwortet, irgendwie müssen wir jetzt auch klar kriegen, wie kriegen wir den Heiligen Geist? Wir könnten eigentlich auch fragen, wie kommt ein Mensch zum Glauben? Das wäre in etwa die gleiche Frage, ein bisschen anders formuliert. Und das ist das Besondere bei Johannes. Nicht? Jesus zieht hier eine scharfe Trennung zwischen Gemeinde und Welt. Die Welt sagt, er kann den Geist nicht empfangen. Sie sieht ihn nicht und sie kennt ihn nicht. Sie hat keine Augen und keine Ohren für Gott. Für die Welt bleibt die Botschaft von Christus immer nur eine Vertröstung. Alles, was für die Welt, alles, was die Schrift über den Heiligen Geist sagt, das kommt ihr vor wie so ein Herointrip. Darum ist die Welt nicht bei Troste. Und das genau kennzeichnet nach Johannes das Wesen der Welt, dass sie nicht bei Troste ist. Sie hat keine Augen für ihren Schöpfer, für ihren Erlöser und Vollender. Sie sieht, wo sie denn wirklich realistisch sieht, in der Zukunft das Sterben und den Tod. Die Auferstehung sieht sie nicht. Darum macht sie sich selbst kaputt, zerstört die gute Schöpfung Gottes. Die Jünger, die in den gesamten Abschiedsreden so die kommende Gemeinde darstellen, die, die Jesus lieben und seine Gebote halten, die sieht Jesus in einem radikalen Gegensatz zur Welt. Und Jesus verspricht den Jüngern einen anderen Tröster als ständigen Begleiter, sozusagen als Dauerbewohner. Eine unerhörte Zusage. Der Geist flattert nicht von euch weg. Er geht mit euch. Wie ein Schatten geht er mit euch. Und indem er mit euch geht, schafft er euch um und ändert euer Leben. Die Frage, wem der Heilige Geist gegeben ist, ist also nun beantwortet. Ich hätte ja mal am Anfang fragen können, ne? Wer hat von euch den Heiligen Geist? Mal sehen, wie viele sich da gemeldet hätten. Habe ich eben vergessen, schade. Aber als Jünger und Jüngerin Jesus, als Leute, die Jesus lieb haben, haben wir den Heiligen Geist. Das ist, so steht das da. Seiner Gemeinde, dem Leib Christi, gilt die Verheißung. Und das ist übrigens auch völlig anders wie im Alten Testament. Damals bekam ja je Einzelne, die Richter, Propheten und Ähnliche, den Geist Gottes, um die Gemeinde zu retten und zu führen. Und bei uns im Neuen Testament hat jede und jeder der Menschen den Heiligen Geist. Der Heilige Geist formt die Einzelnen zu einer Gemeinschaft und damit trennt der Heilige Geist die Kirche von der Welt. Die Christen von den Nichtchristen. Dass sie einen Tröster haben, dass sie im Gegensatz zur Welt bei Troste sind. Sie haben erfahren, dass der Heilige Geist niemand anders ist als Gott, der uns das Herz für Jesus und seine Art zu leben und zu sterben auftut. Der Heilige Geist erinnert und lehrt, sagt er ein paar Verse weiter. Also es gibt keine neue Botschaft, keine neue Inhalte durch den Heiligen Geist. Das einzige Thema, was der Heilige Geist hat, ist Jesus Christus. Und zwischen Jesus Christus und dem Heiligen Geist, da passt kein Blatt Papier. Letzter Gedanke, müssen wir da auch mal fragen. Wer oder was bremst denn da? Ja, alles klar, tolle Theorie. Es gibt doch auch hier, sogar hier im Altenkirchener Raum, so ungeheuer viele unterschiedliche christliche Gemeinden. Wieso liegt dann über unserem Land so eine Decke wie Mehltau, die alles erstickt, was irgendwie nach dem Heiligen Geist aussehen könnte? Ich glaube, das liegt an Menschen, wie ich einer bin. Wir beide, Renate und ich, gehören ja immer noch zur Kirche und wir leiden daran. Noch haben wir uns nicht in die Flucht in so einem frommen Nest entschieden. Andere schon. Ich hätte es ja nie für möglich gehalten, mit welcher Geschwindigkeit die Kirche derzeit dabei ist, sich selber abzuschaffen. Sie schaut ja nur noch auf die Trias des Niedergangs, nicht weniger Geld, weniger Menschen, weniger Pfarrer. Türe zu. Ich könnte ja noch ohne Probleme hier noch bis heute Nachmittag weiter dozieren. Ich habe unheimlich viel Stoff zum Thema. Und dabei behaupte ich jedenfalls, ich habe auch noch recht. Und schon erliege ich dem Versuchung, mich dem Richtgeist hinzugeben, der überheblich macht und nicht nach dem Heiligen Geist für alle Christen fragt. Ich frage, kann es sein, dass Menschen wie ich mit unerlösten Gesichtern am Spielfeldrand stehen und rufen, Schiedsrichter, Telefon, den Geistern gründlicher dämpfen wie die, die auf dem Spielfeld da über ihre eigenen Füße fallen. Mitspielen kann ich nicht mehr. Selbst für die alten Herren reicht's nicht mehr. Geht also nur noch von außen Buh rufen und sich entsetzt umdrehen und gegen die Unerlösten schreien statt für sie. Es gibt so aus der Sicht des Heiligen Geistes zwei Geschwüre am Leib Christi, die ihn immer noch effektiv ausbremsen. Das erste Das muss ich mir immer ins Kalender schreiben. Jesus braucht uns nicht als Staatsanwälte. Er gibt zwar seine Gerichtsvollmacht an die Jünger weiter, damit sie richten. Nicht damit sie richten, sondern damit sie retten. Johannes 20, und da er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen, nehmt hin den Heiligen Geist. Welchen ihr die Sünden erlasset, dem sind sie erlassen, welchen ihr sie behaltet, dem sind sie behalten. Wenn er die Jünger sendet, wie er gesandt ist, kann das nur heißen, dass die Jünger zum Vergeben und Versöhnen in die Welt gesandt werden. Die den Tröster in sich tragen, die können doch gar nicht anders als trösten. Wir können und sollen eigentlich so zum Troste werden für die, die nicht bei Troste sind. Das Zweite ist unsere Uneinigkeit, unsere Zerrissenheit. Sie hindert den Geist, den Heiligen Geist, ganz effektiv daran, dass er universal wirkt. Und sie hindert Menschen am Glauben. Unsere Uneinigkeit zwischen den Gemeinden und Gruppen kommt zu einem guten Teil davon, dass wir mehr auf das Trennende statt auf das Gemeinsame sehen. Mehr im Sünden behalten leben, statt im Sünden vergeben. Solange wir Christen in der Zertrennung leben, solange hemmen wir Gottes Heilsplan. Solange kann die Welt den Geist nicht empfangen und nicht sehen, und wir sehen ihn auch nicht. Solange kann nicht jedes Knie sich beugen und bekennen, dass Christus der Herr sei zur Ehre Gottes. Nicht die draußen. Wir hier drinnen müssen zuerst umkehren und uns öffnen für den Heiligen Geist. Das Gericht Gottes beginnt immer in seiner Gemeinde. Johann Christoph Blumer, der bekannte Seelsorger und Pfarrer aus Möttlingen und Bad Boll in Württemberg, der hat immer wieder betont, wir haben genug Heiligen Geist, um selig zu werden. Aber wir haben nicht genug zur Rettung der Welt. Und darum hat er sein Leben lang auf die Ausgießung des Heiligen Geistes gewartet. Wir können noch heute an Pfingsten eben auch nur das eine tun. Beten und wie Blumhardt weiter auf den Geist warten. Und langsam damit beginnen, dass wir unsere Bremsen lösen. Ich habe so den Eindruck, wir denken viel zu klein vom Heiligen Geist. So als geistliches Notstromaggregat, der uns am Wackeln hält. Aber wir begreifen nicht und merken nicht, was der alles kann. Wir müssen eine viel größere Erwartung wieder in uns hineinlassen. So schön es ist, wenn ein Einzelner getröstet wird, das genügt eben nicht. Gott wird abwischen alle Tränen. So schön es ist, wenn es da und dort Gemeinschaft gibt im Namen Jesu. Und wenn es da und dort Erweckung gibt. Wir brauchen mehr. Wir brauchen den Heiligen Geist in seiner Fülle, damit der Welt, die ihn nicht sehen kann, die Augen aufgehen. Wir brauchen nicht mehr und nicht weniger als die Ausgießung des Heiligen Geistes über die ganze Christenheit. Wir brauchen die Auferstehung der Toten. Mit weniger dürfen wir uns nicht zufrieden geben. Komm, Heiliger Geist, erneuere uns und diese Welt und fange jetzt am besten bei uns an. Amen. immer mehr. Nehmt das bitte mit. Wir dürfen eins als Christen nicht sein, zu bescheiden. Wenigstens in dem, was Gott gibt und schenkt. Immer mehr, das brauchen wir. Darum gesegnet seid ihr, die ihr Kinder Gottes heißt. Gesegnet seid ihr, die ihr Brüder und Schwestern Jesus seid. Gesegnet seid ihr, die ihr Heimat seid für den Heiligen Geist. So segne uns und behüte uns der allmächtige und barmherzige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. Euch ein gesegnetes und erfülltes Pfingsten.